Ich lese uns jetzt aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Da erster Advent ist, habe ich ein Geschenk mitgebracht. Das heißt eigentlich nicht ich, sondern Christus selbst. Das sagt er in Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Was für eine schöne Zusage. Ein Geschenk einfach mal so vorweg. Natürlich geht es auch um Friede. Friede, der leuchtet, ist heute unser Thema. Und wie ihr gemerkt habt, das Schriftwort aus dem, oder Bibelwort aus dem Kolosserbrief erinnert uns an zwei Predigten, die wir im September, glaube ich, gehört haben. Und ich versuche hier tatsächlich sozusagen, das war ja eine Mini-Predigtreihe, sozusagen die mit der jetzigen zu verbinden. Wenn Gott einen Menschen, mit einem Menschen etwas Neues beginnen möchte, dann schafft er das auch. Und das haben wir vor, im September war es, also wir haben ja heute noch November, also im vorletzten Monat gesehen, am Beispiel des achtjährigen Königs Josia. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Viel weiter unten kann man nicht anfangen. Der Großvater, tief in Okkultismus verstrickt, sogar Kinder hat er für die Götzen verbrannt. Der Vater hatte für den Glauben nur beißenden Spott über, zum Glück. Am Ende seines Lebens ist er umgekehrt. Das Land, das Josia regieren sollte, war völlig korrupt und von Korruption zerfressen. Das waren keine besonders guten Startbedingungen und nach menschlichem Ermessen hat er schon verloren, bevor er überhaupt angefangen hat. Und doch führte Josia das Volk Israel zurück in die Gemeinschaft mit Gott und damit in eine neue Blütezeit. Wenn Gott etwas Neues mit einem Menschen beginnen möchte, dann schafft er das auch, egal wie miserabel die Startbedingungen sind. Und Jesus drückt das so aus, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Rein menschlich betrachtet haben manche von uns vielleicht ein ziemlich schweres Erbe mitbekommen. Aber wenn ein Mensch beginnt, mit Gott zu leben, dann beginnt etwas Neues. Dann wird altes Erbe überwunden. Dann sind wir nicht länger Sklaven der Umstände, in die wir hineingeboren wurden. Und dann bekommen wir eine Chance zum Neuanfang, den uns nie ein Mensch eingeräumt hätte. Und dann können in uns und durch uns Veränderungen geschehen, mit denen keiner gerechnet hat. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, in der zweiten Predigt, wie wir als Christen mit dem neuen Leben umgehen sollen. Paulus sagt in Kolosser 3, legt ab Und dann nennt er so verschiedene Dinge auf, bevor ihr den neuen Menschen anzieht. Und wir haben gesehen, es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur so einen christlichen Tarnanzug uns überstreifen, dass wir uns gegenseitig vorführen, wie schön christlich wir uns zu verhalten haben oder verhalten können, sondern es geht auch darum, dass wir Christus und seine verändernde Macht wirklich an unser Innerstes, an den Kern unserer Persönlichkeit heranlassen, dass Gott wirklich Korrekturen an unserem Denken und Verhalten vornehmen darf. Und auf diesen Gedanken ist ja Maiko Müller vor 2 Wochen auch nochmal so eingestiegen. Es geht um eine komplette neue Kleiderordnung und nicht nur um ein bisschen christliches Make-up. Nur wenn wir das zulassen, nur dann wird dieses neue Leben in Christus sich entfalten können, zum Leuchten kommen. Nur dann wird dieses neue Leben auch seine ganze Durchschlagskraft und Durchscheinkraft entfalten, wie wir es bei Josia gesehen haben. Wir wollen uns heute in unserem Text aus dem Kolosser 3 noch einmal damit beschäftigen und vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, um zu sehen, wie sich dieses neue Leben in Christus nun auf mich selber, auf mein Befinden, auf meine Sicht der Dinge auswirken kann. Und mein erster Gedanke ist, zum Frieden herausgerufen. Wir haben den Text im Bibelwort gehört. Paulus schreibt hier direkt im Anschluss an die neue Kleiderordnung in Kolosser 3, Vers 14 und 15. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Sehen wir, eben hat Paulus noch davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur etwas übertünchen, sondern Christus an den Kern unseres Herzens heranlassen. Und nun sagt er, wenn ihr das zulasst, dann wird es eine wunderbare Wirkung auf euch selbst haben. Und dann werdet ihr erleben, wie Friede tatsächlich in euer Herz einzieht, wie der Friede euer Herz erleuchtet und dass der Friede Christi in eurem Herzen regiert. Friede, der im Herzen regiert. Gibt es etwas, was wir Menschen uns mehr wünschen, dass wir Frieden in unserem Herzen haben? Es gibt seit 1986 das sogenannte Friedenslicht. Wer hat schon mal etwas von einem Friedenslicht aus Bethlehem gehört? Darf ich das mal kurz sehen? Also es ist gut die Hälfte, die etwas schon mal davon gehört haben. Der ORF, also der österreichische Rundfunk, also das Fernsehbereich, der auch immer bei den Eurovisionssendungen mit eingeschaltet ist, mit der Schweiz und die da alles begrüßt werden, die hatten die Idee, aus der Grabeskirche in Bethlehem, da brennt ja auch so ein ewiges Licht, sich dort eine Kerze anzuzünden, die mit nach Österreich zu nehmen und dann bis zum Heiligabend im ganzen Land in den Kirchen und Rundfunkhäusern und wo überall, also nicht nur in den Kirchen, sondern auch in weltlichen Institutionen, dieses Licht zu verbreiten, dieses Symbol dessen, dass in der Adventszeit an Heiligabend der Frieden in diese Welt gekommen ist. Und dann wird oft alles dunkel gemacht und an einer Kerze werden dann Kerzen entzündet und so breitet sich das Licht im ganzen Plenum aus. Ein schöner Gedanke, eine Symbolik, und ich finde es klasse, dass es eben nicht nur in Kirchen passiert, sondern tatsächlich, wer gestern Abend Florian Silbereisen, Adventlichter, 100.000 Adventlichter oder so. Ich habe da zufällig am Ende reingeschaltet, weil wir die Nachrichten sehen wollten. Und in den letzten 5 Minuten, also ich habe nur noch das Ende gesehen, ich habe es mir heute Morgen noch mal in der Mediathek angeschaut, da geht er zum Licht und dann wird natürlich so ein bisschen schmalzig so ein Lied gesungen und alle, die auf der Bühne waren, kommen und zünden ihr Licht an. Das wird halt so schlagermäßig irgendwie dargestellt. Aber der Gedanke, die Symbolik dahinter, ist eine ganz große. Und es soll eben Millionen Menschen erreichen bis zum Heiligabend. Und immer wieder, jedes Jahr seit 86, ist irgendein österreichischer kleiner Pfadfinder, der mit dem Landes... Wie heißt das in Österreich? Haben wir nicht Österreicher hier? Nee. Landesvater, Landesherren, Landesmach, irgendwie so ein... Nicht Ministerpräsident, die haben einen anderen Namen. Dorthin fährt, mit einem Flugzeug das zurückbringt und dann über die Kirchen und Institutionen dieses Licht verbreitet. Aber unabhängig davon wollen wir uns mit diesem Vers und die Worte, die Paulus hier in Kolosser 3 gebraucht, mal etwas genauer beschäftigen. Paulus gebraucht hier nämlich eine interessante Formulierung. Er sagt, ihr seid zum Frieden berufen. Und für berufen steht hier das griechische Wort ekletete. Kennen wir vielleicht von Ekklesia, die Herausgerufene, was auch für die Gemeinde gebraucht wird. Also ekletete heißt auch herausgerufen, ihr seid zum Frieden herausgerufen. Und sehen wir, wenn Paulus uns Christen sagt, dass wir zum Frieden herausgerufen sind, dann macht er damit zunächst einmal deutlich, dass der Normalzustand in dieser Welt eben nicht der Friede, sondern Unfriede ist. Diese Welt lebt in Unfrieden. Und wenn das nicht immer so offensichtlich ist, aber Menschen in dieser Welt leben oft im Unfrieden. In Unfrieden mit Gott, beziehungsweise dann ohne Gott. Oder mit anderen Menschen im Unfrieden sein. Oder mit der Umwelt im Unfrieden sein. Oder letztlich auch mit sich selbst im Unfrieden sein. Das beginnt in der großen Weltpolitik, wenn wir in die Ukraine schauen, wenn wir in den Sudan schauen, wenn wir Gaza, Israel anschauen. Und das zieht sich durch alle Schichten bis zu uns selber, bis in unser Herz. Und wir atmen immer wieder auf, wenn auf der großen Weltbühne Vermittlungen geschehen. Soll ja in dieser Woche auch wieder was am Donnerstag passieren. Menschen beten dafür. Wir treffen uns ja immer wieder dienstags um 18 Uhr in St. Marien auch zum Friedensgebet und beten immer für die Verhandler, für die, die die Fäden im Hintergrund ziehen. Aber dann müssen wir auch schon wieder hören, dass an anderer Stelle schon wieder irgendwo ein Krieg aufgelodert ist. Das ist der Alltag, das ist der Normalzustand in dieser Welt, im Großen wie im Kleinen. Und hier hinein sagt nun Paulus, das soll bei euch aber anders sein. Ihr seid zum Frieden berufen. Ihr seid zum Frieden herausgerufen. Ihr seid aus dieser Welt, aus diesem Normalzustand, der um euch herum herrscht, herausgerufen. Ihr dürft in eurem Herzen, in eurem Leben etwas grundsätzlich anderes erfahren, all das, was in der Welt normal ist. Ihr dürft wirklichen Frieden erleben. Mein zweiter Gedanke, wie wird dieser Friede denn nun praktisch? Manch einer von euch wird vielleicht denken, nun lieber Paulus, so weit, so gut. Wir schätzen alle deine klare Beobachtungsgabe, mit der du die Welt treffend beschreibst. Und wir freuen uns alle, dass du uns Christen solche schönen Zusagen machst. Aber weißt du, was uns nun alle brennend interessiert ist, wie sich der Friede denn nun praktisch in unserem Leben äußert? Wir erleben doch oft genug in uns selber genau das Umgekehrte, dass auch bei uns Kriegszustand ist und dass es auf uns abfärbt und unser Denken und Handeln bestimmt. Darum sag uns doch mal bitte, wie können wir diesen Frieden praktisch erleben? Wie kann es geschehen, dass es nicht nur der erste Punkt einer Predigt ist, sondern wirklich Bestandteil meines Lebens wird? Nun, wir sehen oft, wenn wir verstehen wollen, wie der Friede Christi in unserem Leben praktisch werden kann, müssen wir zuerst einmal verstehen, was die Bibel eigentlich unter Frieden meint. Zwei Maler wurden einmal damit beauftragt, in einem Bild Frieden darzustellen. Und der erste, also sie wählten daraufhin ihr Motiv, und der erste wählte einen stillen, einsamen See in den Bergen. Der zweite malte einen schäumenden Wasserfall Eine starke Buche streckte ihre Zweige weit über die hochschäumende Gischt. Und in der Gabelung eines dieser Zweige, direkt über dem Schaum des Wassers, saß ein Rotkehlchen mit seinem Jungen in seinem Nest. Der erste hat eigentlich nur Stillstand dargestellt. Und das zweite Bild zeigt das, was auch die Bibel mit Frieden meint, nämlich Geborgenheit mitten in einer aufgewühlten Welt. Wenn die Bibel sagt, dass wir zum Frieden herausgerufen sind, dann meint sie damit nicht, dass wir uns einfach zurückziehen sollen, dass wir Reis ausnehmen und irgendwo an einem stillen Bergsee hinter Klostermauern, hinter Gemeindemauern ein abgeschiedenes Leben in Frieden führen sollen. Friede, wie die Bibel ihn meint, ist nicht nur die Abwesenheit von Auseinandersetzungen oder dass im Moment gerade nicht gekämpft wird, ist nicht Leere, Stille und Ruhe. Friede, wie die Bibel ihn meint, ist ein Zustand der Ausgewogenheit, der Harmonie, eine Ausgeglichenheit, eine Geborgenheit und mitten in einer Welt, in der die Gischt der Aggression, der Unzufriedenheit neben uns hochspritzt. Zufriedenheit in einer unzufriedenen Welt. Wir wollen drei Bereiche anschauen, in denen dieser Friede in unserem Leben ganz praktisch werden kann, in die wir das Friedenslicht hineintragen können. Der Friede, zu dem wir berufen sind, besteht zunächst einmal darin, dass wir Frieden bekommen mit unseren eigenen Möglichkeiten. Wenn wir die Menschen in unserem Land anschauen, stellen wir fest, dass die Unzufriedenheit immer mehr wächst, trotz all dem, was man hat, was man ist, was man kann. Egal, was man sich für ein Auto geleistet hat, es gibt immer noch ein schöneres, immer noch mehr Extras. Egal, wie lange man schon gesund ist, man sieht immer nur die Dinge, die einem fehlen. Egal, welche beruflichen Qualifikationen man erreicht hat, man kennt immer noch einen, dem es besser geht. Nun, es ist überhaupt nichts Falsches daran, sich nach besseren Dingen, nach besseren Möglichkeiten auszustrecken. Ab und zu braucht man mal einen neuen Teppich. Und wenn man für eine Beförderung qualifiziert ist, dann darf man die auch in Anspruch nehmen. Aber Friede, den die Bibel meint, besteht darin, dass ich hier in den Umständen, in denen ich jetzt lebe, hier in meiner Situation, mit meinen jetzigen Möglichkeiten von Herzen zufrieden sein kann. Im 2. Korintherbrief spricht Paulus einmal davon, dass ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben wurde. Und viele Ausleger sind sich darin einig, dass Paulus hier von einer irgendwie gearteten Krankheit spricht, die in seinem Leben und in seinem Dienst eine Behinderung darstellt. Und sehen wir, Paulus nimmt diese Situation nicht einfach so hin. Er weiß, dass Gottes Macht groß genug ist, diese Krankheit zu besiegen, sie von ihm zu nehmen und ihn wieder gesund zu machen. Und so betet Paulus, so wie die Bibel uns auch auffordert zu beten, dass Gott ihn doch von dieser Krankheit heilen möge. Und Gott erhört dieses Gebet. Allerdings auf eine völlig andere Weise, als Paulus sich das vorgestellt hatte. Gott sagt zu Paulus zunächst einmal den Grund, warum er die Krankheit auch weiterhin tragen soll. Er sagt zu ihm: Paulus, diese Krankheit hat einen Sinn. Du hast so hohe Offenbarungen über Glauben und die himmlische Welt bekommen, dass du immer in der Gefahr stehst, dass du darüber hochmütig wirst. Und ich brauche diesen Umstand, um dich in der richtigen Spur zu halten. Und dann sagt Gott ihm diesen berühmten Vers, der sicher auch uns schon oft in irgendeiner Weise geholfen hat, wo Gott zu ihm sagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, sagt Paulus, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Wisst ihr, das ist auch eine Form der Heilung. Wenn die Begrenzungen zwar nicht von einem genommen werden, aber wenn man wissen darf, Gott kann trotz und gerade durch meine Begrenzungen etwas zu seiner Ehre tun. Ich brauche nicht ständig immer mehr haben wollen, immer mehr sein wollen, immer mehr darstellen wollen, als ich tatsächlich bin. Gott gerade kann durch mein schwaches Licht etwas für sein ewiges Reich bewirken. Spüren wir, wie uns das Frieden geben kann? Und das ist auch eine Form der Heilung, wenn wir Begrenzungen und Schwachheiten in unserem Leben zu ertragen haben und trotzdem Frieden da sein kann, trotzdem Ruhe in meinem Herzen einkehren kann, Friedenslicht leuchten kann in mir, weil wir wissen, dass wir einem Gott gehören, der aus unserer Schwachheit mehr machen kann als aus unseren Stärken. Zweiter Gedanke, ein zweiter Bereich ist damit eng verknüpft. Gott möchte, dass wir Frieden mit dem Heute machen. Der Pastor und Autor Ronald Dunn sagte einmal, es gibt viele Menschen, die immer nur im Vorläufigen leben. Wenn ich die Schule abgeschlossen habe, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich meinen Traumjob bekommen habe, wenn die Kinder erst einmal aus dem Haus sind, wenn ich erst mal Rentner bin, dann geht's los. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Die meisten Menschen tun so, als sei ihr Leben nur eine Probe und wenn die vorbei ist, dann fängt das richtige Leben an. Aber es ist genauso, wie jemand mal gesagt hat, das Leben ist das, was uns passiert, während wir auf das Leben warten. Das Leben findet heute statt. Wer immer nur im Morgen lebt, der verpasst das, was Gott mit ihm vorhat. Gott möchte, dass wir heute wahrnehmen, dass er heute da ist. Dass wir heute die Dinge tun, die heute dran sind. Dass wir heute dankbar sind für das, was er uns heute schenkt. Und Gott möchte, dass wir Frieden haben mit heute. Er kann heute durch dich etwas für sein Reichtum, vielleicht nicht mehr morgen. Gott sagt zu uns, Friede sei mit dir. Ich kann dich heute brauchen, wie du heute bist, mit deinen heutigen Möglichkeiten, mit deinen heutigen Situationen, die auf dich zukommen. Spüren wir, wie uns das Frieden geben kann? Nicht mehr hetzen nach etwas? Und wir dachten die ganze Zeit, wir müssten doch noch alles Mögliche erreichen, damit wir zufrieden sein können, damit unser Leben lebenswert ist, damit Gott uns gebrauchen kann. Und manchmal denken wir es immer noch. Und wie oft leben wir im Vorläufigen und rennen wie gehetzt dem eigentlichen Leben hinterher, während unser Leben an uns vorbeizieht. Gott macht für uns Frieden mit heute. Noch kurz ein dritter Bereich. Gott macht auch Frieden mit deinem Terminkalender. Viele Menschen gibt es, die sich nur dann wertvoll fühlen, wenn sie immer auf Achse sind. Hier gibt es was zu tun für sie, da müssen sie dabei sein, überall werden sie gebraucht und sie sind stolz darauf. Gott sagt zu dir, Friede sei mit dir. Du brauchst mir nicht deinen Terminkalender vorhalten und beweisen, wie wertvoll du bist. Du brauchst mir nicht zeigen, was für ein gefragter Mann du bist. Du musst es mir nicht vorspielen, um meine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Mir geht es nicht um den Wirbel, den du machst. Mir geht es um dich. Du bist für mich ein wertvoller Mensch. Und zwar einfach nur, weil du du bist. Spüren wir, wie auch das uns Frieden geben kann? Und wir dachten die ganze Zeit, unser Wert hängt von unserer Leistung ab. Und oft genug denken wir es immer noch. Noch ein kurzer dritter Gedanke. Regiere in euren Herzen. Dass Paulus uns zum letzten Teil unseres Verses sagt, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, der regiere nun in euren Herzen. Die Antwort auf die Frage, ob ich zufrieden lebe oder nicht, hängt letztlich davon ab, wen ich in meinem Herzen regieren lasse. Der Friede Christi, der ist nicht nur so ein warmes Gefühl, das im Laufe einer Predigt über unser Herz kommt und dann nicht mehr von uns weicht? Es steht hier, dieser Friede Christi will in unserem Herzen nun regieren. Und sehen wir, egal wer in Berlin herrscht und regiert, wichtig ist, wer in unserem Herzen regiert. Regieren, das möchte ja nicht immer nur eine Partei, sondern regieren möchten immer mehrere. Da ist die Partei der größeren Möglichkeiten und ihre Parole ist, wenn du eine bessere Bildung hättest, wenn deine Krankheit, deine Einschränkung nicht wäre, wenn du dies oder jenes leisten könntest, dann würde es dir viel besser gehen, dann könntest du zufrieden sein, dann würdest du wirklichen Frieden haben. Und dann ist da die Partei Leben im Morgen und sie sagt dir, das Leben von heute ist doch fade, wenn erstmal wieder Wochenende ist, wenn du erst dies oder jenes erreicht hast, wenn deine Lebensversicherung erstmal ausbezahlt wird, dann wird alles besser. Dann wirst du wirklich zufrieden sein. Da ist die Partei des vollen Terminkalenders und sie sagt dir, los, los, mach schnell. Du bist doch ein wirklich gefragter Mensch. Lass dich bloß nicht dabei erwischen, dass du mal nichts tust. Man könnte ja denken, dass du nicht gebraucht wirst. Wirkliche Befriedigung erlebst du nur, wenn andere sehen und anerkennen, dass du ein allseits beliebter und beschäftigter Mensch bist. Und dann gibt es da noch eine letzte Stimme. Das ist die Stimme Christi, die sagt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ihr, die ihr den Anforderungen des 21. Jahrhunderts kaum noch entsprechen könnt, ihr, die ihr verzweifelt versucht, euch durch Aktivitäten selber Wert zu geben, kommt und ruht euch doch bei mir aus. Ich will euch erquicken, ich will euch euren Wert geben, ich will euren Frieden, der sich in eurem Herzen ausbreiten kann, einen Frieden, der erleuchtet. Und sehen wir, nun ist es an uns. Wir müssen uns entscheiden, welcher Partei wir unsere Stimme geben, auf welche Stimme wir hören wollen und wen wir in unseren Gedanken regieren lassen. Und da ist es wieder, dieses Vogelnest über dem Wasserfall. Der Friede Christi besteht nicht darin, dass er uns aus dieser Welt herausnimmt und uns an einen stillen und beschaulichen Bergsee wieder absetzt, sondern Gott bietet uns einen festen Halt mitten im Getöse um uns herum. Und nun kommt es darauf an, dass wir diesen Halt nicht verlassen, dass wir seine Stimme aus all den anderen Stimmen herausfiltern und dass wir seinen Frieden in unserem Herzen regieren lassen.